Ja, vielen Dank und verspätet guten Morgen. Ich glaube nicht, dass ich jemals geschrieben habe, dass die Waren ein Schein sind, auf den man hereinfällt.
Ich kann es Ihnen nachher zeigen, in Ihrem Buch.
In dem Buch heißt es, der als Spiegelbild der Sehnsucht aufgemachte Schein, auf den man hereinfällt. Aber eine Ware ist kein als Spiegelbild der Sehnsucht aufgemachter Schein. Eine Ware wird umgeben, das haben Sie gestern gezeigt, bei den Wasserflaschen, mit einer Art ästhetischem Hallo, in dem sich nun bestimmte Verlangen, bestimmte Sehnsüchte identifizieren sollen und das auch können. Kurzum, ich würde mit schärfster Kritik gegen eine solche Pseudokulturkritik und Konsumkritik losschlagen, die Sie mir angedichtet haben. Überhaupt heißt Kritik der Warenästhetik zunächst nichts grundsätzlich anderes als zum Beispiel Kritik der reinen Vernunft. Das ist keine Denunzierung der Vernunft. Das ist eine Analyse, und zwar um eine Grenze zu ziehen bei Kant gegen falschen Vernunftgebrauch. Und so würde ich auch diese Unruhe, von der Sie meinen, dass das der Kern wäre, den ich beklage, ganz im Gegenteil werden. Diese Mechanismen, um die es hier geht, haben Ungeheures hervorgebracht in der Geschichte. Also es ist nicht vorzustellen, wo wir wären, wenn es diesen Magneten, der aus der Tauschsphäre kommt und sich dann zum Kapital entwickelt, nicht gegeben hätte. Das ist eine gigantische Maschinerie, die die Menschheit in eine Entwicklung quasi um ihrer Selbstwillen hinein zwingt. Also nichts mit, wie Marx das gespottet haben würde, mit Tränen irgendeiner schönen Vergangenheit, die verloren wäre. Das ist nicht der Sinn der Kritik. Habe ich draußen das Plakat gesehen, aus dem hervorgeht, dass offenbar einige annehmen, das 21. Jahrhundert sei das Jahrhundert des Konsumenten. Nichts könnte falscher sein. Das Jahrhundert des Konsumenten ist das 20. Das 20., weil es den Massenkonsum überhaupt erst hervorgebracht hat. Im 19. waren die Armen so arm dran, dass es niemand in den Sinn gekommen wäre, sie als Konsumenten oder als Verbraucher anzusprechen. Sie hatten mal gerade das Nötigste, wenn sie es überhaupt hatten. Es ist das 20. Jahrhundert, als man entdeckt hat, auf Grundlage gewachsener Produktivkräfte, nämlich der voranstürmenden Elektrifizierung, Mechanisierung, Chemisierung, dass man einen Typ von Profit machen konnte, den man bis dahin gar nicht kannte. Bis dahin glaubte man, Profit macht man, indem man den Reichen einen Luxusgegenstand verkauft. Jetzt entdeckte man, dass wenn man den Armen, von denen es sehr viel mehr gibt als Reiche, die Produkte verkaufen kann, die sie brauchen und auch sich leisten können, dass man aufgrund dessen, was man heute Skalenerträge nennen würde, aufgrund der riesenhaften Auflage solcher Produkte, selbst aus Cents Millionen Vermögen machen konnte. Dass es weit überlegen war, dem alten Erfolgsrezept, den Reichen ihr Zeug anzudrehen. Das ist das Jahrhundert des Konsumenten. Jetzt kommt die Kategorie überhaupt auf und jetzt kommt auch das Unterfach Konsumsoziologie auf. Jetzt kann René König seine Sachen machen. Also das ist 20. Jahrhundert. Das ist kalter Kaffee. Und die Frage, was eigentlich das Neue ist, ist damit nicht tangiert. Das ging mir auch gestern so. Ich habe sehr, sehr brauchen können, diese Präsentation mit den Wässern, habe mich die ganze Zeit gefragt, ist hier eigentlich begrifflich irgendeine Novität im Vergleich zu dem, was vor 50 Jahren der Fall war? Und ich glaube, nein, gar keine. Es kam gar keine Novität vor. Jedes Atom des Materials, was Sie gestern vorgeführt haben, stammt bereits aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. In Deutschland kam es aufgrund von Wirtschaftskrise und Krieg später an. Meine Knäckebrot-Reklame zum Beispiel stammte nicht zufällig aus Schweden, was keinen Krieg gekannt hatte und was sozusagen den neuen Standard bereits hatte, als wir noch hier Ziegelsteine abklopften, um wieder aufzubauen. Ich hoffe, das Bild ist für die Älteren zumindest verständlich. Also ich glaube, das muss man, man braucht ein bisschen Geschichte, sonst kann man die Gegenwart nicht verstehen. Und die eigentlich interessante Frage ist nun, was ist neu? Also zunächst einmal blicken wir nochmal auf dieses Bild. Das scheint ja ein Bild des Konsumenten des 20. Jahrhunderts zu sein. Ich werde aber gleich diese Lektüre korrigieren. Ich habe das in den Ende der 50er Jahre als blutjunger Student in den Dolomiten über dem Fassatal auf einer Skihütte im Wirtschaftsraum hängen sehen, als Schmuck an der Wand, aber das war eigentlich Werbung für Coca im italienischen Teil. Das ist wichtig. Ja? Und habe dann aus der Erinnerung, ich hatte das Bild nicht, der Wirt gab es mir nicht, ich habe es probiert, aber der gab es mir nicht, habe ich dann aus der Erinnerung in der Kritik der Warenästhetik dieses Bild beschrieben und Sie werden sehen, dass ich es falsch beschrieben habe. Ich fand das eigentlich ganz interessant. Das habe ich jetzt erst gemerkt, dass das ganz falsch beschrieben ist. Dort heißt es, in Venedig wird eine kolorierte Ansichtspostkarte feilgeboten, die zugleich für diese Stadt und einen amerikanischen Konzern wirbt. Von koloriert kann keine Rede sein, wie Sie sehen. Sie zeigt den Markusplatz, menschenleer. Na, war meine Erinnerung, ja, die war einfach falsch. Menschenleer mit dem notorischen Heer von Tauben. Die Tauben stellen sich da in organisierter Form, in riesigen Charakteren bilden sie den Namen Coca-Cola. Die Charaktere sind die des gesetzlich geschützten Markendesigns. Die Vorlage für das Werbefoto wurde dadurch hergestellt, dass die Werbemanager das Markenzeichen mit Taubenfutter durch angeheuerte Gelegenheitsarbeiter auf den Platz streuen ließen. Die Tauben flogen nicht herbei, um das Markenzeichen zu bilden, sondern um ihren Hunger zu stillen. Das Futter wurde nicht gestreut, um die Tauben zu füttern, sondern um sie auf seiner Spur als Statisten arbeiten zu lassen. Das Arrangement ist den Tauben absolut fremd und äußerlich. Während sie sich das Futter einverleiben, sind sie unter das Kapital subsumiert und von ihm einverleibt. Das Bild Triumph kapitalistischer Werbetechnik zeigt sinnbildlich einen grundlegenden Aspekt des Kapitalismus. So, also das war die Erklärung, die ich damals aus dem Kopf gegeben habe. Später hat mir ein Freund, nachdem das Buch heraus war, ein großer Erfolg war, haben viele die Stelle gelesen gehabt und irgendjemand hat auf der Skihütte das Ding dann fotografiert. Das gab es tatsächlich noch und mir geschickt und so komme ich an das Bild. Wenn wir uns nochmal, Sie merken schon, ich habe jetzt schon korrigiert durch dieses Selbstzitat. Am Anfang sagte ich ja, in gewisser Maße ist das ein Bild für die Konsumenten des 20. Jahrhunderts, der Massekonsument. Und das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Konsumenten, in Anführungszeichen, weil es das Jahrhundert ist, welches den standardisierten Massenkonsum auf Grundlage der standardisierten Massenproduktion überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Und wir hätten also hier gewissermaßen ein Sinnbild standardisierten Massenkonsums. Aber zugleich kann man hier auch eine Grenze dieser Kategorie Konsument ablesen. Denn zunächst könnte man denken, diese Tauben sind typische Konsumenten, weil sie sind nur Konsumenten. Die produzieren ja nicht, was sie fressen und produzieren auch nicht irgendetwas anderes und geben es im Austausch. Insofern stehen sie für nur Konsumenten. Das wären irgendwelche Mehrproduktbezieher, die keinen Finger rühren, um das gesellschaftlich Nötige in irgendeiner Form mitzubetreiben. Reine Konsumenten. Ja. Aber gibt es das überhaupt? Reine Konsumenten?
Hartz IV.
Naja, auch Hartz IV. Was machen die denn eigentlich zu Hause? Also, erstmal, sie produzieren ja auch. Und wenn sie sich nur ein Spiegelei machen, ist das nicht Produktion? Ja, naja, verachten tun wir das. Natürlich verachten wir das. Auch wenn eine Frau ein Kind hervorbringt. Ist das nicht auch Produktion? Das verachten wir natürlich nicht. Wir hatten ja auch den Muttertag. Aber der Unterschied ist nicht in jeder Hinsicht begrifflich. Ja? Sie produzieren alle. Sie produzieren und reproduzieren ihr Leben und sind in vielfachen Praxen. Wenn man Arbeitslose trifft, sagen sie immer, ich habe sehr viel zu tun. Deswegen ist das Wort arbeitslos eine Lüge. Sie sind erwerbslos und haben viel Arbeit mit der Erwerbslosigkeit. Wie ist das denn mit dem Konsumenten? Ist das vielleicht auch eine Lüge? Probieren wir doch mal die Saussure'sche Sinnprobe für Begriffe. Die Sprache ist strukturiert durch Gegensätze. Also hell ohne dunkel, was soll das sein? Und eine Sinnprobe und Bedeutungsprobe nach der strukturalistischen Sprachtheorie kann man machen durch den Gegensatz. Wie ist das eigentlich? Hat eigentlich Konsument einen Gegensatz? Auf den ersten Blick scheint das ja, der Produzent. Heißt das, der Produzent konsumiert nicht? Was für ein Unsinn. Heißt das vielleicht, der Produzent ist aber dominantermaßen Produzent, sozusagen hauptberuflich und muss nur konsumieren, damit er sich am Leben erhält? Naja, vielleicht. Aber heißt das denn, dass er als Produzent nicht konsumiert? Ja, und wir konsumieren. Nichts konsumiert so geballt und viel Umweltressourcen wie die Produktion. Die Produktion ist produktive Konsumentin. Die Konzerne sind Weltkonsumenten gigantischen Ausmaßes. Also diese Kategorie ist offenbar nicht zu Ende gedacht. Oder sie ist eine Kategorie, die eine ganz andere Funktion hat, als einem Erkenntnisziel zu dienen. Warum leuchtet sie uns dann ein? Warum sprechen wir alle davon, von Verbrauchern und Konsumenten? Was doch eine Unverschämtheit ist. Leute, die alle mitmachen an der Schaffung des Lebensnotwendigen, Verbraucher einfach zu nennen. Leute, die Mitglieder einer Demokratie sind, die also mindestens dem Anspruch nach Teil des Souveräns sind. Wie kann man sie reduzieren auf das bloße Verzehren, auf das bloße Verbrauchen, wobei immer mitgesagt ist von etwas, was sie anderen verdanken, was sie selber nicht gemacht haben? Warum leuchtet uns das dann ein? Warum gebrauchen wir das nicht selbstverständlich? Ich denke, das hat einen einfachen Grund. Dass nämlich der Begriff Konsumption sehr wohl die Saussure-Probe besteht. Der hat einen Gegenbegriff. Konsumption und Produktion lassen sich auseinanderdenken, auch wenn die Produktion im selben Moment auch Konsumption ist und wenn die Konsumption im selben Moment auch Produktion ist. Denn wenn wir unser Frühstück essen, reproduzieren wir unsere Lebenskraft. Das hat also auch der sogenannte unproduktive Konsum ist nicht in jeder Hinsicht unproduktiv. Also Konsumption und Produktion, die bestehen die Sinnprobe. Konsument, ragt drüber, ist eines der Grundbegriffe der Ideologie. Also wir sind hier mitten in der Ideologie und haben aufgehört, sozusagen zu versuchen, selber zu denken. Diese Begriffe denken uns, nicht wir sie. So viel zum Grundbegriff des Konsumenten. Aber jetzt mal spreche ich diese Sprache mit und schaue mich mal kurz um, einleitend, was eigentlich der Zustand dieses Konsumenten ist. Verbraucher, heißt es in der Wirtschaftsglosse der FAZ von vorgestern, haben im Augenblick wenig zu lachen. Die Zeiten, in denen steigende Einkommen einen immer höheren Konsum ermöglichten, sind vorbei. Wenn wir uns das mal ansehen, und die Behandlung von gestern, die Thematisierung von gestern auf diese Wirklichkeit beziehen, wie sieht das Bild eigentlich aus? Vor einem Jahr, als die derzeitige Finanzkrise erst im Anrollen war, stellte sich das Bild vom Standpunkt der Werbeindustrie und der Konsumforschung folgendermaßen dar. Die sogenannten Konsumenten der Bundesrepublik Deutschland teilen sich in drei Hauptteile auf. 25% sind einfach arm. Einfach arm. Und die Zahl nimmt zu. 25% sind in gutem Wohlstand. Im Überfluss, wenn man so will. 50% kommen gerade hin, wie es in der Untersuchung heißt. Und das bedeutet, dass die Haushalte so etwa 100 Euro im Monat zur freien Verfügung haben. Stellen Sie sich das mal vor. Und prüfen Sie bitte die Behandlung des Themas dieses Treffens, ob das mit 100 Euro viel zu machen ist. Oder sprechen Sie nur im Bereich derer, die man da nennt, den Premium-Sektor. Oder sprechen Sie auch für den Subprime-Sektor mit oder gar für den Massensektor. Also das muss man wirklich überlegen, ne? Sonst ist man spricht scheinbar über einen wertfreien Gegenstand. In Wirklichkeit hält man sich in einer privilegierten Klasse auf, schweigt über die Hauptsachen, die ganzen Hintergründe und schwelgt fröhlich in der Beschreibung der Phänomene. Nun aber nochmal zu diesem Bild her. Also was war das für eine Epoche? Das war die Nachkriegszeit, das ist aus dem Ende der 50er Jahre. Ich weiß es nicht, es ist nicht datiert, nehme ich einfach mal an. Und es ist die Zeit der Ost-West-Konfrontation. Es ist die Zeit der in Italien, Deutschland und ähnlichen Ländern Wiederaufbaukonjunktur, das sogenannte Wirtschaftswunder. Also jetzt beginnt endlich der Massenkonsum die Leute zu erreichen. Und viele Linke sind fassungslos angesichts der Tatsache. Selbst ein so kluger Mann wie Ernst Bloch meint, dass Fernsehen und Kühlschrank so etwas wie Götzen sind, welche den Arbeitern ihr Klassenbewusstsein abkaufen. Also so hat er das noch Ende der 50er Jahre gedacht. Also er hat nicht gesehen, dass das ganz elementare, unverzichtbare Güter sind, um sich ein Leben einigermaßen wohnlich einzurichten, von wegen sozusagen Luxus, wie er das identifizierte. Es ist die Zeit dessen, was man rückblickend, haben das viele erst mal gelernt, des sogenannten Fordismus. Ich habe die Hauptsache schon genannt, volle Technisierung, Taylorismus, das heißt die Arbeit aufdividiert bis zum Gehtnichtmehr, eine sehr steile Hierarchie zwischen exekutiven und dispositiven Tätigkeiten und so weiter und so fort. Es ist auch die Zeit, wenn wir noch zehn Jahre weitergehen, in der wir haben die ganze Zeit über Kriege in der sogenannten Nachkriegszeit. Ja, das ist eine Non-Stop-Kriegszeit, muss man dazu sagen. Aber wir haben einen Krieg, der sozusagen ganz emblematisch sich ins Bewusstsein des Jahrhunderts einschreibt, das ist der Vietnamkrieg. So wie wir heute den Irakkrieg und Afghanistankrieg und wer weiß, welche nächsten kommen, vielleicht Persienkrieg haben. Und auf der anderen Seite, wir haben gleichzeitig einen wachsenden Widerspruch, der sich fast mit Thomas Mannschen Kategorien beschreiben lässt. Das heißt, wir haben die fungierende Generation, das sind die Helden, die den Wiederaufbau geleistet haben und die den neuen Wohlstand als ihr Werk betrachten. Aber dieser Wohlstand erzeugt eine nächste Generation, die ihn bereits konsumtiv hat. Das sind ihre Kinder. Und die Spannung zwischen den Kindern und deren, die machen jetzt Gebrauch, das entwickelt eine andere Ethik, wenn man so will, eine andere Lebensweise, als die der Eltern war, die das sozusagen aus den Trümmern erst wieder herstellen mussten. Ich spreche jetzt nicht über den Krieg, was sie da getan haben. Und diese Spannung trägt wesentlich dazu bei, sich als Studentenbewegung zu entladen. Also das ist nicht nur ein Problem in Deutschland, ich habe das vielleicht zu speziell auf Deutschland bezogen, ist aber jetzt egal. Einfach ein kurzes Schlaglicht auf die Frage, ist eigentlich von 68 was geblieben? Haben sich verschiedene Leute blamiert mit ihren Antworten. Der Historiker Wähler sagt kurz nichts. Der konservative Politologe Hennig sagt, man kann jetzt in Freizeitkleidung Vorlesungen halten. Ja, stimmt. Der ehemalige CDU-Oberbürgermeister von Biberach sagt, geblieben von 68 ist, dass man jetzt in Biberach Coca-Cola trinkt. Also wir hätten diese Studentenbewegung als eine Exekutorin, die gar nicht weiß, was sie tut eigentlich, die aber mit, wenn man so will, unbewussten Sensorien realisiert andere Möglichkeiten und durch dieses Realisieren mit einem enormen Überschuss an Revolutionsimaginationen nun vollzieht. Und was sie tatsächlich vollzieht, ist vollends den Ruck, den kulturellen, sozialen und auch politischen Ruck ins amerikanische Zeitalter. Das ist zwar eine Bewegung gegen die Amis, weil die den Vietnamkrieg machen, aber es ist eine uramerikanistische Bewegung. Es ist die Ankunft der amerikanistischen Massenkultur, des Way of Life, des Vögeln im Auto, im eigenen und des Gebrauchmachens von der Empfängnisverhütung und all das. Und Coca-Cola und Jeans sind die Insignien. Also Bewegungen sind oft so, dass sie einen Überschuss haben und dabei etwas vollziehen, was nicht in ihrem Fokus sozusagen ist. So, wenn jetzt das, sollte ich recht haben mit meinen etwas staccato und etwas vielleicht zuschneidenden Bemerkungen, als Schwabe liebt man das eigentlich nicht und ist doch sehr ruppig gleichzeitig, sollte etwas dran sein an dem, was ich sage, nämlich, dass an den gestern vorgeführten Wasserwerbungen im Prinzip vom Begriff her kein Atom neu ist im Vergleich zu etwas, was 50 Jahre vorher da war und in den USA noch früher und in Schweden. Sollte das wahr sein, dann müsste doch die dominante Frage, und sollte es auch wahr sein, dass das 21. Jahrhundert mitnichten das Jahrhundert des Konsumenten ist, sondern das 20. war das, dann wäre doch die Frage jetzt als Dominante zu akzeptieren, was ist eigentlich das Neue seither? Und ganz zweifellos hat sich inzwischen ein ungeheurer Wandel vollzogen, und zwar der nicht primär von der Kultur ausging, obwohl manche die Studentenbewegung damit in Zusammenhang bringen. Nämlich der Wandel, der die Sphäre der Produktion, die Sphäre der Distribution des Handels, die Sphäre der Administration, die Schreibtische von Unsereins, die Designbüros und die Spielzimmer der Kinder inzwischen voll erobert hat. Mit der sinnbildlichen Leitproduktivkraft des Computers und den Prozessen, die sozusagen in der flexiblen Automation gipfeln. Jetzt wäre es freundlich, ich bekäme mal ein Bild aus der neuen Zeit. Das soll eine ästhetische Antwort geben auf die Frage, was ist eigentlich neu? Also diesmal haben wir nicht die Tauben, sondern eine, darf mir mal Wasser holen? Jetzt sind wir schon ganz prima dran, vielen Dank. Darf ich das neben Ihr Kunstwerk stellen, vorübergehen? Das stört aber natürlich die japanische Ausgewogenheit. Also ich lese mal kurz vor, was hierzu gesagt werden kann. Die Legende dazu heißt: Entra desnudo, saldrás vestido. Komm nackt rein, geh angezogen wieder raus. Mit dieser Losung praktizierte die Firma Desigual, ungleich heißt das, am 17. Februar 2006 in Barcelona den damals letzten Schrei der Werbung, das Ambient Marketing. Das Echo übertraf alle Erwartungen. Gratiskleidung sollte es für die ersten 100 geben, so wie das Gratisfutter für die Tauben. Doch es kamen 500. Die von 5 Uhr früh bis zur Ladenöffnung um 9 Uhr Schlange standen. Man soll Bekleidung kaufen, das ist die Negation der Negation, weil ja die Unbekleidetheit ist, wie das Wort unbekleidet, nicht bekleidet, Bekleidungsnegation, ja? Ist also das Anziehen, dann die Negation der Negation, die Entnacktung. Die Nacktheit als Folie macht es unnötig, mit besonderer Qualität zu werben. Jedes Kleid ist jetzt Negation der Nacktheit. Wie sie die Abwesenheit von Kleidung schlechthin, ist ihre Negation Kleidung als solche. Eine Losung wie komm nackt rein, geh angezogen wieder raus, rechnet damit, dass sich der Schwarm der Schnäppchenjäger über seine SMS-Buschtrommeln und seine Mund-zu-Mund-Propaganda selbst herbeiruft. Wer mitwirkt, zahlt die Kleidung mit seiner Scham. Die Schamlosigkeit des Geschäfts wird den Pilotkunden zugeschanzt, die damit Aufsehen erregen und den Bilderbetrieb der Fernsehgesellschaft füttern. Sie werden Statisten des Theaters, das man ihresgleichen vorspielt. So, was ist nun eigentlich daran neu? Also SMS, klar. Das war damals noch nicht mal im Zukunftsroman. Hatte man diese finnische Erfindung, die Finnen sind sehr wortkarg, deswegen hat das nur 64 Zeichen, sollte ursprünglich als Notkommunikationsmöglichkeit dienen. Und das SMS natürlich ist nur möglich, weil es inzwischen dieses ganze System gibt, dessen Herz, obwohl es gar kein Herz ist, das Internet ist, also dieser erdenweite, umspannende Typus eines neuen Infrastruktursystems, auf dem digitale Güter zirkulieren und an denen wir alle inzwischen mehr oder weniger hängen. Im Doppelsinn. Sowohl wollen wir nicht mehr darauf verzichten, als auch, dass wir davon abhängen. Das wäre das eine. Und natürlich ist das jetzt bloß der Zipfel von dem Teppich, den man hebt. Und unter diesem Zipfel, wenn man das weiterzieht, kommt das ganze Universum, von dem ich vorhin andeutungsweise sprach, einer gewandelten, im Vergleich zu vor 50 Jahren gewandelten, produktiven, administrativen, konsumtiven, intellektuell arbeitenden Weise zum Vorschein. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Ich habe das behandelt unter dem Titel Hightech-Kapitalismus. Und das ist eigentlich mein Beitrag, der sozusagen für die Jetztzeit versucht, die Analyse zu machen. Dann kommt aber noch was ganz Neues vor. Und zwar mit dem Stichwort der Schnäppchenjäger. Das ist die Masse der Schnäppchenjäger. Geiz ist geil, ja. Na gut, das hätte man vielleicht auch, vielleicht nur aus moralisch-traditionsgründen wurde das 60 nicht so propagiert. Im Prinzip hätte man das vielleicht vor der Studentenbewegung, sagen wir mal, machen können. Aber das Neue ist ein neuer Persönlichkeitstypus. Nämlich ein Persönlichkeitstypus, der bereits das Resultat der Zerstörung der großen Solidar- und Versorgungskollektive des 20. Jahrhunderts ist. Und auch das Resultat der neu eröffneten Möglichkeiten individueller Entfaltung, die alles im 20. Jahrhundert gekannte oder mindestens in den ersten drei Vierteln dieses Jahrhunderts gekannte, weit übersteigt. Schauen wir doch mal zurück nach 1968. Wogegen haben die noch mal protestiert? Die haben im Grunde protestiert gegen diesen Coca-Cola-Taubencharakter, den wir vorher gesehen haben. Die haben protestiert gegen sexuelle, ästhetische Normalisierung standardisierter Art, gegen das Einheitsbild, die jungen Männer gegen das, wie ein Mann zu sein hatte, die Frauen gegen das, wie eine Frau zu sein hatte, deswegen ist das der Ursprung der neuen Frauenbewegung geworden. Das heißt, die standardisierte Normalisierung der Massenkultur war der zu zerstörende, wenn man so will, kulturelle Hauptgegner dieser Bewegung. Womit sie, wie ich vorhin andeutete, möglicherweise nur einen geschichtlichen Prozess exekutierte, der auf jede Weise gekommen wäre. Aber es war das sozusagen der Moment des Ausbruchs, so wie beim Erdbeben. Das ist ja auch ein Prozess, der dauernd geht, auch wenn es ganz still ist. Ne? Und Erdbeben kommt in dem Moment, wenn die Verschiebung zu weit gegangen ist und es jetzt mit einem Ruck sich an der Oberfläche eben auch bemerkbar macht. Und so kann es auch bei sozialen Bewegungen zugehen. Jedenfalls, dieser Protest gegen die standardisierte Massenhaftigkeit, da konnte man nicht schwul sein und in der Öffentlichkeit sich dazu bekennen. Ein Mann konnte keine langen Haare tragen. Der war zeitweilig in West-Berlin unter Lebensgefahr, wenn ein Junge mit langen Haaren herumlief. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Bis dann endlich auch anfingen, die Leute von der Jungen Union lange Haare zu haben. Und am Schluss hatten alle Reaktionäre lange Haare. Also das war an sich nichts Progressives. Das war nur damit man sich noch einmal erinnert. Es war ein Protest. Und inzwischen herrschen ganz andere Regeln. Mit der Zerstörung der alten Solidarkollektive, auch der ökonomischen Strukturen, die es gab, zum Beispiel die Gewerkschaft war ein ganz großer Unternehmer für sozialen Wohnungsbau. Das ist alles kaputt für eine Mark. Ging dieser große Konzern, der ganze Städte gebaut hat, in der Nachkriegszeit ging an einen Bäcker, falls sich noch jemand erinnert. die Bank des Gewerkschaftswesens, Bank für Gemeinwirtschaft, der Name sagt es, solidarökonomisch gedacht, ging an einen schwedisch-kapitalistischen Konzern, von dem ist nicht mal mehr die Erinnerung übrig geblieben, dass es das mal gab. Einen ganzen Sektor für die großen Massen standardisierte Lösungen für die existenziellen Probleme zu schaffen, dass der unterging. Der ging aber nicht unter in dem Sinn, dass man dem einfach nachweinen muss, sondern mit ihm ging auch unter ein ganzer Kontinent sturer Wiederholungsarbeiten, von denen man gespottet hat, das könnten auch dressierte Affen machen, was zwar ein Zerrbild ist, aber an dem was ist. So noch, als ich bei Kodak in der Nähe von Stuttgart meine Abiturientenkurslehre machte, lernte ich kennen, was Fließbandarbeit war. Später lernte ich, dass man das monoton repetitive Tätigkeit nannte, wo die Frauen in Heerscharen standen am Fließband und die Bewegung war so. Und das Ganze 8 Stunden am Tag. Dazwischen mit Pausen aber. Dass dies untergegangen ist und stattdessen flexible Tätigkeiten getreten sind, die die große Mehrzahl der Beschäftigten in ein anderes Verhältnis zum Arbeitsgegenstand setzen. Sie interagieren jetzt mit einem System. Sie sind nicht mehr primär durch Muskeln und Knochen sozusagen mit dem Objekt verbunden, sondern durch Symbole. Sie tragen viel mehr Last. Die Hierarchie ist flacher geworden. Viele Formen der Flexibilisierung sind eingezogen. Allerdings auch der Kündigungsschutz jedes Mal weniger existent. Sie fliegen schneller raus, sie kommen aber vielleicht zum Teil auch wieder schneller rein. Es ist ein ganz anderer Persönlichkeitstypus, der jetzt noch fähig ist, mitzuhalten. Und ein alter Persönlichkeitstypus, dem ist gegangen wie der DDR-Industrie und der DDR-Bevölkerung, die im Grunde diesen Sprung stellvertretend für uns alle vollzogen hat. Sie wurden schlechterdings ausgemustert, abgewrackt. Der neue Typ hat vieles an sozialer Kontrolle in sich hineingenommen. Das ist der Foucault-Typ der Gouvernementalität und wie das so beredet wird. Und so auch der neue Konsument. Deswegen eine typische Gestalt, und es ist sehr schwer, sich nicht in die Gestalt zu verwandeln, wenn man zum Beispiel mit der Bahn fährt oder gar mit dem Flugzeug, in einen Schnäppchenjäger. Weil wenn du jetzt reingehst ins Internet und fragst, was kostet ein Flug nach Berlin, und überlegst dir dann noch, ob du den jetzt nimmst, ob dir die Zeit passt, ob der Preis okay ist, gehst 10 Minuten später rein, ist der Preis plötzlich ein Drittel höher. Das ist ständig in Bewegung. Dann sitzt du im Flugzeug neben jemand, du hast 120 Euro bezahlt, der sagt, der ist für 29 geflogen, denselben Maschine. Warum? Warum habe ich den kürzeren gezogen? Das heißt, es gibt einen, wir sind wie Ratten in einem Dressiersystem, wo wir positive und negative Feedbacks bekommen für unser Verhalten. Und wir werden ständig getrimmt, unaufhörlich gucken, ist da, hier, dort, wo ist es, billiger, schneller. So, das ist der neue Schnäppchenmensch. Das ist aber auch ein Persönlichkeitstypus, der sich in allen Dimensionen des Lebens geltend macht. Ich habe den jetzt vielleicht, das klingt jetzt vielleicht wieder negativ, als würde ich nachweinen diesem alten tranigen, normalisierten Typus des Mitte 20. Jahrhunderts, mitnichten. Ja? Aber es ist sozusagen, das gehört mit in die neue Realität. Die wäre aber nicht denkbar, wäre das nicht eingebettet in eben jener Welt, die sinnbildlich gesprochen vom Computer beherrscht ist. Ja? Jetzt ist von den Grundlagen bis zu den hochgeistigen Dimensionen ist unser gesellschaftliches Leben, ist unser menschliches Wesen ebenso durchdrungen von dem, was ausstrahlt von diesen neuen Möglichkeiten. Und die Frage müsste gebracht werden darauf, was ist denn nun eigentlich, was bedeutet das eigentlich für den Konsumenten? Jetzt hoffe ich, Sie erlauben mir, dass ich unter Überblätterung von einigem, ich habe sowieso ein ganz anderes Ding dann genommen, als ich eigentlich vorgehabt hatte, dass ich das Thema nochmal wechsle. Es gibt ja nicht nur Individuen, die konsumieren, sondern man kann ganze Nationen als Konsumenten betrachten. Und dies ist seit vielleicht einem Jahrzehnt der Fall, wenn man über die USA spricht. Es hat sich eingebürgert, so können wir es auch in den Zeitungen lesen oder in den Reden hören, die, oder von den Ökonomen hören, die USA zu bezeichnen, global gesehen, als the consumer in the last resort. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der letztinstanzliche Konsument der Welt. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die USA schlechterdings mehr konsumieren, als sie verbrauchen. Und zwar nicht ein bisschen mehr, sondern ein so ungeheures Ausmaß an mehr, dass die restliche Welt in ihrer Konjunktur für die letzten 10 Jahre davon abhing, dass die USA völlig, würde man normalerweise, wenn das eine Familie ist, würde man sagen, die spinnen. Früher hätte man die entmündigt. Die geben strukturell mehr aus, als sie verdienen. Das kann nicht gut gehen. Und alle anderen waren froh, dass die das taten. Weil nur weil die strukturell mehr ausgaben, als sie verdienten, konnten die anderen ihr Zeug loswerden. Das ist eine wesentliche Erklärung, warum es der deutschen Industrie trotz Stagnation der Bevölkerung, das muss man auch sagen, 10 Jahre Stagnation, ne? 20 Jahre Rückgang der Realeinkommen einer Schicht wie meiner Schicht zum Beispiel. Ein Universitätsprofessor hat heute vielleicht 25% weniger Realeinkommen als vor 25 Jahren. Muss man auch dazu sagen. Ja? Das glaubt man vielleicht nicht, weil das nicht an der großen Glocke hängt, aber das ist so. Jedenfalls, die USA. Schauen wir es uns nochmal an. Ich hoffe, ich kriege die Zeit, den Zusammenhang zu zeigen. Erinnern Sie sich noch, was der Präsident Bush nach dem 11. September 2001 gesagt hat zu den Amerikanern, also nach langem Schweigen? Er wusste nicht, was er sagen sollte, dann doch sich an die Fernsehkameras gewandt hat. Er sagte in seiner Rede an die Nation, go shopping. Es ist ein patriotischer Akt, einkaufen zu gehen. Fragt nicht, sagte er, was euer Land für euch tun kann, sondern was ihr für euer Land kaufen könnt. Als ginge es darum, oder stimmt das so, zu kaufen, um den Kapitalismus am Leben zu erhalten, denn man fürchtete natürlich in dem Moment, dass sowieso schon Gewitterwolken einer ökonomischen Depression am Himmel aufgezogen waren, dass jetzt die Attentate vollends zum Zusammenbruch der Börse führen würde und das würde eine Katastrophe in einem Land auslösen, in dem alles auf Kredit gebaut ist. Also die Leute fiktives Kapital besitzen, reinen Buchwert, der nur so lange was wert ist, solange sie es nicht verkaufen oder in Geld umsetzen. So wie es in Geld umsetzen, geht ein Gerenne los und es fällt ins Bodenlose. Wird das deutlich? Also ein reines Kreditsystem. Und wenn der Schock des Angriffs dazu geführt hätte, dass die Börsenkurse runtergingen, dann wäre eine Panik ausgebrochen. Ein Rennen nach unten, ja, to the bottom. Und also deswegen ganz verständlich, aber doch sehr kurios, in dem Moment wird das Land angegriffen und was sagt der Präsident zur Nation? Go shopping. Da ist anscheinend doch etwas Allgemeineres drin. Also in der FAZ, man höre und staune, hat Robert P. Harrison zu Wort kommen lassen, der schildert die Sache folgendermaßen. Die erste Bürgerpflicht lautet heute Geld verdienen und ausgeben, kaufen und konsumieren. Damit bezieht er sich auch auf den Spruch von Bush, als er die Amerikaner dazu aufrief, er formuliert das ein bisschen allgemeiner, durch gesteigerten Konsum den Irakkrieg finanzieren zu helfen. So, jetzt überspringe ich mal was. Wo finde ich das? Ja, da ist es. Also, ich springe jetzt noch mal von der Betrachtung die USA intern, zunächst mal zur Betrachtung USA global und dann wieder zurück USA intern, weil dort der Schlüssel ist, um die gegenwärtige Finanzkrise, die immer noch nicht ausgestanden ist, und man noch nicht genau weiß, was wird die noch nach sich ziehen, zu begreifen. Und die hat etwas zu tun mit Konsum auf Pump. Und der Konsum auf Pump hat etwas zu tun mit der Struktur der sozialen sozialen Ökonomie, wenn man so will, so wie die gebaut ist, dass die gar nicht anders funktionieren kann als dank eines Konsums auf Pump. Also das ist ein relevantes Thema, nicht bloß um unser Thema zu umfassen, sondern auch um ins Herz der Triebkräfte der Epoche zu gehen. Die USA könnten sozusagen in ihrer Weltfunktion der letzten 10 Jahre gesehen, nicht dieses Moments jetzt, hätten zur Welt sagen können, ihr schuldet mir meine Schulden. Weil nämlich sie in der Weltkonjunktur wie ein schwarzes Loch fungiert haben, in dem um den Preis ihrer Defizite ein Großteil des Mehrprodukts der restlichen Welt verschwand und so neuem Mehrprodukt Platz zu machen. Ohne diesen Verzehr auf Pump wäre die weltwirtschaftliche Wachstumsphase der letzten Jahre nicht möglich gewesen und schon gar nicht der wunderbare Aufstieg des chinesischen Kapitalismus. Und mit China, all dieser Länder, die sich in den letzten 10 Jahren in Zulieferer der chinesischen Industrie verwandelt haben. In China aber waren die amerikanischen Konzerne majoritär präsent, sodass, man sagte in einem gewissen Moment, 50% der chinesischen Ausfuhren sind die Ausfuhren amerikanischer Konzerne nach Amerika, welche sich dabei verschuldet. Das ist ein ganz kompliziertes und eigentlich vom gesunden Menschenverstand aus gesehen rätselhaftes Geschehen. Und die USA hätten eben sagen können zum Rest der Welt, ihr schuldet mir meine Schulden, denn nur dank mir, weil ich so mich verhalte, könnt ihr blühtes, gedeihtes bei euch. Rosa Luxemburg glaubte noch, der Kapitalismus könne nur existieren, solange er sich in vorkapitalistische Milieus hineinfrisst. Wie man an der rasenden Kapitalisierung Chinas und Vietnams und Indiens, die jetzt losgegangen ist, sieht, ist das noch immer nicht einfach gegenstandslos. Das ist ja so ein Phänomen, wo zum Beispiel VW hat seinen riesig wachsenden Absatzmarkt in China. Das ist der zweitgrößte Absatzmarkt. Der drittgrößte ist, glaube ich, Brasilien. Honda hat im letzten Jahr 7% weniger in den USA und 70% mehr in China verkauft. Das ist also hat eine ungeheure Bedeutung. Doch dazu ist also Rosa Luxemburg hat noch immer recht, wenn man so will. Noch immer frisst es sich hinein in vorkapitalistische Milieus. In China ist jetzt vielleicht die Hälfte der Gesellschaft erreicht vom Kapitalismus. In Indien noch lange nicht. Und das ist offenbar ein Konjunktureffekt. Und dazu kommt ein paradoxes Komplementärphänomen, die postindustriellen, also von Mal zu Mal weniger industriekapitalistischen Vereinigten Staaten von Amerika, sind an die Stelle des vorkapitalistischen Milieus getreten oder an dessen Seite. Das heißt, wenn alles Kapital eine Schwäche für fremde Arbeit hat, so haben diese USA diese Schwäche gleichsam zu ihrer nationalen Leidenschaft gemacht. Sie saugen das Produkt des Weltgesamtarbeiters an, nach der Devise, der Farce von Dario Fo, bezahlt wird nicht. Und da aber jede Schwäche kompensiert werden muss, soll sie nicht zum unmittelbaren Verhängnis werden, haben die USA sie durch militärische Stärke kompensiert. Sie kultivieren eine Nationalökonomie des Überkonsums und sind im globalen Maßstab der überstarke Konsument, der die Lieferbereitschaft des Restes der Welt durch militärische Überrüstung ermuntert. Und nicht nur die Bereitschaft, Waren auf Pump zu liefern, sondern Geld zu pumpen, um diese Waren zu bezahlen. Das ist noch verrückter. Eigentlich kann man es vergleichen mit dem alten Rom. Das alte Rom hat den eroberten Gebieten Silber abgenommen und hat dann damit Produkte bezahlt bei den eroberten Kolonien, die es dabei über die Ohren gehauen haben, was aber nicht geholfen hat, dass es dennoch letztlich auf Kosten der eroberten Regionen geschehen ist. Hier ist es nun andersherum. Warum ging eigentlich das Geld in die USA? Warum drängte das Kapital aus aller Welt in die USA? Um es dort anzulegen, etwa um es in zinstragendes Kapital zu verwandeln. Dazu mussten die ausländischen Geldbesitzer US-Dollar kaufen. Und der Effekt, wenn sie das tun, ist, dass der Kurs der amerikanischen Währung hochgeht und der Kurs der eigenen Währung runter, die Exportchancen der eigenen Nation steigen, die Amerikas sinken. Das ist der Grundmechanismus gewesen. Das verbilligte die Überimporte der USA und erhöhte den Eintrittspreis für Auslandskapital. Doch dann gab es als Krisenauftakt panische Verkäufe an den Weltbörsen. Das Vertrauen in die Weltleitwährung, das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, das greift schon auf dieses Jahr zurück, aus der FAZ. Das Vertrauen in die Weltleitwährung Dollar schwindet, notierte die FAZ und fügte hinzu, dass dies vielleicht eines Tages in den Geschichtsbüchern als Symbol des Niedergangs der amerikanischen Hegemonie in Wirtschaft und Finanzen vermerkt werden wird. Das ist jetzt der Jetzt-Moment. Das Bewusstsein macht sich breit, dass wir es mit der ersten Weltfinanzkrise zu tun haben. Benedikt Fehr sieht das in der FAZ als Folge eines Doppelschlags, der die US-Ökonomie, oder sieht den Anfang davon. Benedikt Fehr fragt in der FAZ, wie erklären wir denn das? Wie kam es denn zu der Finanzkrise? Warum dieser Subprime-Rummel, der dann jetzt dazu geführt hat, dass keine Bank mehr weiß, was sie eigentlich handelt, wenn sie Kreditpapiere oder Derivate handelt. Und deswegen die Banken untereinander sich nichts mehr borgen. Und deswegen das anlagesuchende Geldkapital in Realgüter stecken. Und deswegen die Ölpreise, die Getreidepreise, die Reispreise steigen. Goldpreise, ja. Aber inzwischen haben sie vom Gold wieder, das ist schon wieder, jetzt hat sich gemäßigt. Das ist nur noch 3,5-mal so hoch wie noch vor 2 Jahren. Jetzt gehen sie auf die verdoppelten, ihr wisst schon, die Lebensmittelpreise. Und zwar im globalen Maßstab. Der hat also dort die sinnvolle Frage gestellt, wie kam das eigentlich? Und geht nochmal zurück auf 2001. Man erinnere sich, zuerst platzte die Blase der Dotcoms. Eine Katastrophe an den Börsen. Da wurden innerhalb von Tagen Billionen Buchwerte vernichtet. Und jetzt war bedroht, dass die Leute, wenn sie nicht mehr dieses Kreditfähigkeitsausweis haben, ich besitze so und so viele Aktien, dass sie dann aufhören würden, entsprechend weitere Schulden zu machen und dafür zu kaufen, zu konsumieren. Dann würde eine Spirale nach unten gehen. Um dem entgegenzusteuern, hat nach diesem Zusammentreffen Dotcom-Blase-Platz 2000 und auf 2001. Ne? 2001 Attentat auf die Türme in New York und so weiter. Jetzt, wie reagiert das US-System? Die Bundesbank der USA senkt den Zins auf 1%. Das ist Wahnsinn. Das ist unter der Inflation. Das funktioniert. Und zwar deswegen, weil jetzt US-Eigenheimbesitzer Festzinshypotheken jederzeit ohne, das ist das US-Recht, die können das jederzeit ohne Strafzins kündigen. Das kann man hier nicht. Nachdem nun auch der Leitzins für langfristige Hypotheken sank, kündigten also Millionen Hausbesitzer ihre Hypothek infolge des Attentats auf die und refinanzierten sie zum günstigen Zins. Die Haushalte hatten folglich mehr Geld für den Konsum, sie zahlten ja weniger Zins für die Haushypothek. Außerdem konnten sie dadurch die Hypothek auf ihr Haus erhöhen. Die Hauspreise stiegen jetzt rasend, weil das Geld zum Hauskauf war verbilligt. Alles arbeitete zusammen, dass der Buchreichtum, der in Zahlen auf dem Papier stehende Reichtum der amerikanischen Mittelklassenfamilie wunderbar zunahm. Und das kauften sie, jetzt zitiere ich nochmal die FAZ, die Erklärung, sie kauften mit dem zusätzlichen Geld japanische Autos, Küchen aus Deutschland, einen Anbau ans Eigenheim. Zudem steigt die Nachfrage nach Wohnimmobilien. Jahr für Jahr steigen um 2005 die Hauspreise zweistellig, Jahr um Jahr. Über zusätzliche zweitrangige Hypothekenkredite, das sind alles Konsumkredite, ja. Es geht um Konsum. Über Hypothekenkredite, Home Equity Lines, ermöglichten es die Banken Haushalten, den erhöhten Wert des Eigenheims in Bargeld umzumünzen. Der kreditfinanzierte Konsumrausch grassiert, die Sparquote geht gegen Null. Mitte 2004 ist die Konjunktur so gefestigt, dass die Federal Bank damit beginnt, den Leitzins anzuheben. Doch die langfristigen Zinsen gehen nicht nach oben, was eigentlich beabsichtigt war. Das heißt, die Immobilienhausse setzt sich fort nach oben. 2004, 2005. Den Grund hierfür sieht dieser Fair in der FAZ, in der Exportforcierung vor allem Chinas und Indiens, wo, wie gesagt, amerikanische Konzerne den Export dominieren. Walmart zum Beispiel, einer der größten Exporteure Chinas. Durch massive Dollarkäufe drücken diese Länder den Wechselkurs ihrer Währungen und damit die Preise für ihre Waren nach unten. Übrigens auch die japanische Politik macht das. Die finanziert den amerikanischen Überkonsum mit insgesamt 1 Billion US-Dollar, China mit 1,6 Billionen. Die Zahlen sind schon veraltet, das geht jetzt schon in Richtung auf 2 Billionen. Obwohl China jetzt vorsichtig ist und nicht mehr automatisch in die US-Währung geht. Mit dem künstlich überbewerteten Dollar, noch einmal die FAZ, kaufen Amerikas Konsumenten im Ausland ein, was das Zeug hält. Das US-Leistungsbilanzdefizit steigt auf 6% der Wirtschaftsleistung. Weiterer Effekt, den billigen Yen, der in Japan nichts bringt, nehmen Investoren aus aller Welt auf und kaufen damit rund um den Globus Aktien, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen, Rohstoffe, ganze Unternehmen. Das treibt die Preise der Vermögenswerte nach oben und damit die Inflation. Denn Inflation ist ja nichts anderes, als wenn das Äquivalent des Geldes, was ein reales Gut ist, wenn dies im Preis steigt, dann sinkt der Wert des Geldes. In der Konkurrenz ums Geldanlegen nehmen die Banken diese Buchwerte als Sicherheiten für weitere Kredite. Das Finanzsystem pumpt sich voll mit Krediten, die Hoss nährt die Hoss. Die Realökonomie boomt, die Rohstofflieferanten gedeihen. In den USA wächst mit der Immobilienhoss der Bausektor, entstehen viele Millionen neue Arbeitsplätze, hochwillkommen. Denn durch die Globalisierung gehen gleichzeitig ungezählte Arbeitsplätze verloren. In der FAZ von gestern weitere 30.000 bei General Motors, eine fast so hohe Summe bei Ford, nur in Klammer. Ja. Den jungen Paaren und den Immigranten in den USA, die bei den hohen Hauspreisen nicht mithalten zu können drohen, offerieren die Banken Subprime-Hypothekenkredite. Die Zinsen sind zunächst niedrig, erst nach 2-3 Jahren sollen sie steigen. Die Aufsichtsbehörden, immer noch FAZ, schaut zur Seite. Die Regierung, die einen unpopulären Krieg im Irak führt, will die Bürger über eine gut laufende Wirtschaft bei Laune halten. Zitat Ende. Das ist in der FAZ sozusagen die Genealogie der Jetztzeit. Also das Platzen von Konsumkrediten in größtem Ausmaß, die erste globale Finanzkrise der Weltgeschichte sozusagen hervorgerufen hat. Als aus dieser Blase vor einem Jahr die Luft zu entweichen begann, entwich Kaufkraft aus dem Dollar. Allein das Entwicklungsland China mit weit über 1 Billion Dollar, einer der Hauptgläubiger, fast 2 Billionen der USA, dürfte in den letzten Jahren bis zu 500 Millionen Dollar verloren haben. Einfach durch die Geldentwertung des in den USA in Regierungspapieren festgelegten Exportüberschusses. Freilich war dies zugleich die Bedingung dafür, die Amerikaner in Kauflaune zu halten. Die Stärke des amerikanischen Konsumenten in letzter Instanz, die seine Schwäche für fremde Waren genährt hat, wurzelte in der Angst seiner Lieferanten, er könne seiner Schwäche inne werden und in Kaufzurückhaltung verfallen. Und das hat er inzwischen getan. Deswegen habe ich auch meinen Beitrag so unter die Arbeitsüberschrift gestellt. Die Schwäche der Stärke des Konsumenten. Also etwa Ähnlichkeiten mit einer Überschrift von Peter Weiß sind tatsächlich vorhanden. Es ist eine Kette und die Analyse muss auch diese Kette nachzeichnen. Sie muss die Hintergründe, die Verknüpftheit der Phänomene, dass das bloß Variable sind in einem Prozess, den sie selber nicht kontrollieren, muss sie mit einbeziehen. Sonst wird sie vom Konsumenten, wie von vielen anderen Dingen, nicht viel verstehen. So, ich hoffe, Sie verzeihen mir den etwas ruppigen Ton zum Teil. Vielen Dank.